ruckelt sich bei Julia Klein. Die Frau ist wirklich zu beglückwünschen. Warum? Weil sie gute Gesprächspartner hat. Den Quark und die Gurke und nicht zuletzt ihr Arbeitskollege Kai. Sie alle wirken mit dabei, ihr diesen großen Floh aus dem Ohr zu ziehen, der sich bei ihr hartnäckig eingenistet hat, dass irgendwo, weil ein Start-up junge Menschen sucht und unsere ja schon so ans Herz gewachsene Julia Klein jetzt mit diesen Zuschreibungen hadert, die ihr gegeben werden. Ich bin nicht mehr jung, ja, vielleicht bin ich sogar schon ein bisschen alt. Mit so Zuschreibungen haben wir es ja alle irgendwie an unseren jeweiligen Stellen zu tun. Wir erleben und verarbeiten alle Dinge, die das Leben so an uns ranträgt. Überall geben Menschen dann so ihren Senf dazu, manches prallt ab, anderes aber trifft uns mitten ins Herz. Wir erleben und verarbeiten Dinge, die das Leben so an uns heranträgt. Mancher elterlicher Spruch, ob positiv, nicht? Zu meiner Frau wurde immer gesagt, du bist unser Sonnenschein, oder negativ, auch schon mal gehört, Junge, du bist völlig talentfrei. Das brennt sich dann ein wie so eine Überschrift im Herzen. Das sind Worte, die die Macht haben, uns irgendwie aufs Gleis zu setzen, nicht? Positiv und negativ. Es kann der Anstoß zu einer lebenslangen Bewegung sein. Plötzlich macht es Klick, es ruckelt sich. Erlebtes, Gesagtes und Gefühltes werden irgendwie eins, schließen sich zu so einer inneren Überzeugung zusammen. Und dann gibt es einem Kraft fürs Leben oder eben auch das Umgekehrte. Nicht? Es entmutigt, es hemmt. Worte können geradezu vernichtend sein. Ich finde, es lohnt sich immer, dem auch mal nachzugehen. Wenn Sie mal eine ruhige Minute haben, nehmen Sie sich mal ein Blatt Papier und überlegen Sie mal, was sind die Zuschreibungen, die ich in meinem bisherigen Leben so bekommen habe. Positive, aber auch negative. Listen Sie das mal auf. Wir merken, dass unser Leben dadurch doch entschiedene Prägungen auch erfährt. Und manche von diesen Prägungen, die wollen wir nicht und manche helfen uns und es ist gut, das eine vom anderen zu unterscheiden und darüber mal auch wirklich nachgedacht zu haben. Wenn wir auf der Grenze zwischen, ich nenne es mal Chaos und Ordnung unterwegs sind, dann entscheidet oft das rechte Wort, in welche Richtung es geht. Ist die Demokratie beispielsweise in der Krise? Sind die Leute der vielen Wörter müde, die da immer gesprochen werden und rufen dann gern nach dem starken Mann, der das entscheidende Wort spricht, der das Chaos abwenden kann. Das ist ein im Grunde ganz altes Prinzip. Schon vor etwa 10.000 Jahren, ich habe ja solche komischen Sachen mal studiert, da verehrten die Menschen in Mesopotamien, wo mutmaßlich die Wiege der Menschheit liegt, den Gott Marduk. Den kennen wir heute nicht mehr, aber den haben sie nicht umsonst verehrt. Marduk hatte sich nämlich in einem komplizierten und vermutlich auch recht blutigen Castingverfahren als mesopotamische Obergottheit durchgesetzt unter diesen verschiedenen Stämmen. Und das hatte einen Grund. Er war der Einzige, der in der Lage war, sich mit dem gefürchteten Flutmonster Tiamat auseinanderzusetzen. Tiamat war eine Flut, die immer mal wieder dieses überschwemmungsbedrohte Zweistromland heimsuchte und die konnte jederzeit ausbrechen. Ja, wie hat Marduk das gemacht? Er hatte zwei Eigenschaften. Eine war die, wo man so im Übergang zu selbstfahrenden Systemen ganz neidisch werden könnte. Marduk hatte Augen an jeder Stelle seines Kopfes. Der konnte quasi rundum gucken, der hatte 360 Grad Rum- und Umsicht. Und wenn einer das Flutmonster frühzeitig erkennen konnte, dann er. Und die zweite Qualität, die er besaß, war die magische, die vollkommene, wirksame Rede. Im Grunde ist Marduk also das perfekte Beispiel für perfektes Krisenmanagement. Eine umfassende Sicht der Katastrophe und die Fähigkeit, das entscheidende Wort zu sprechen, das Klarheit bringt und am Ende die Dinge auch regeln kann. Dass das Chaos in Ordnung zu verwandeln in der Lage ist und dafür sorgt, dass es sich auch in Julia Kleins Welt ruckeln kann. Wir sehen uns nach diesem befreienden, diesem rettenden Wort, wenn unsere Welt in Scherben liegt, wenn wir durcheinander gewirbelt werden, wenn nichts mehr sicher ist und wir das Gefühl haben, von unten kommt so langsam das Chaos hoch. Und wie gut, wenn dann einer aufsteht, der seine Sinne beieinander hat und der so besonnen und klar sprechen kann, dass das Chaos verschwindet. In der babylonischen Gottheit Marduk konkretisiert sich die Essenz von dem, was wir heute, glaube ich, Führung nennen würden. Auch unsere spätmoderne Kultur lechzt bis in den politischen Raum hinein nach Gestalten, die diese Qualität mitbringen. Dass sich durch das Wort schließlich irgendwie etwas ruckelt, sich was verändert grundlegend. Ich denke da beispielsweise an Friedrich Merz. Sie erinnern sich noch an den berühmten Bierdeckel. Anfang des Jahrtausends gab es da mal eine Kampagne. Er hat versprochen, er könne unser Steuersystem so vereinfachen, dass die Steuererklärung von jedem von uns auf einen Bierdeckel passt. Das war echtes Heldentum. Da kann man sagen, vergiss den Marduk. Hier zieht einer aus, um das Verwaltungsmonster mit ein paar präzisen, mächtigen Worten für uns zu erlegen. Sie und ich, wir erledigen fortan unsere Steuererklärung nebenbei beim Bier durch das klärende Wort eines großen Durchblickers, eines Alles-Checkers. Was für eine Vision. Und das Bier ist dann quasi schon bezahlt. Jede Kneipe im Grunde gleichsam eine Steueroase. Wir wissen alle, Merz kam nie dazu. Wir werden vermutlich auch niemals herausfinden, ob er überhaupt diese Heldenqualitäten besessen hat, ob er auf der Demarkationslinie zwischen Ordnung und Chaos dieses magische Wort hätte sprechen können, unter dem sich dann alles ruckelt. Aber ich dachte mir, bevor wir hier in den Merz-Blues geraten, habe ich dann doch eine gute Nachricht. Ich kenne einen, der kann das auf jeden Fall. Jesus hat offensichtlich für Menschen Worte von einer solchen Wirkkraft gefunden, dass zur Klärung ihres Lebens nicht einmal die Größe eines Bierdeckels nötig war. Nein, er hat es mit einer einfachen Münze getan. Da kamen nämlich mal Menschen zu ihm, die haben ihn gefragt, wie ist denn das eigentlich mit der Steuer? Sollen wir dem Kaiser Steuern bezahlen? Nicht? Die Steuerpolitik hat Menschen zu allen Jahrtausenden anscheinend immer schon irgendwie beschäftigt. Damals ging es um die Frage, ob man der verhassten Besatzungsmacht, den Römern, jetzt auch noch Geld in den Rachen schmeißt oder stattdessen sagt, jetzt ist mal Schluss mit lustig, wir kämpfen und wir vertreiben euch. Da gab es unterschiedliche Gruppen, die haben entweder das eine oder das andere befürwortet. Die Frage hinter der Frage ist aber an Jesus eigentlich eine ganz andere. Nämlich, Jesus, hast du das Zeug, mit deinem Wort das Monster zu bändigen? Kannst du so sprechen, dass es sich für uns ruckelt? Dass die Probleme, die wir für die zentralsten in unserem Land halten, dass die weg sein können? Natürlich steckt dahinter die Frage, hinter dieser Frage die Überzeugung, dass man das wahre Monster kennt und natürlich auch den Weg aus der Krise. Und ich habe den Eindruck, dass wir Menschen stets mit relativ vordergründigen Monstern im Gespräch sind. Nicht? Die Schüler, die beschweren sich über ihre angeblich niederträchtigen Lehrer, der frustrierte Angestellte, der leidet unter seinem natürlich völlig unfähigen Chef. In der Pandemie ist selbstredend immer Corona schuld. Und im alten Israel die blutsaugenden Besatzer aus Rom. Und ich muss Ihnen sagen, dafür liebe ich Jesus, weil der wirklich diese Rundumsicht besitzt, diesen Überblick, um immer wieder sagen zu können, Freunde, das Monster ist nicht das Monster. Ihr sorgt euch um die falschen Sachen. Ihr sollt euch eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen, weil unser Gott für uns sorgt. Und die Zwänge, die ihr immer seht, dieses Entweder-Oder, dieses gestresste Tina-Gehabe, nicht Tina, there is no alternative, das teile ich von vornherein nicht. Jungs, gebt mir mal eine Münze und ich erkläre euch das. Und Jesus nimmt diese Münze, einen römischen Steuerdenar, und schaut sie sich so an und da ist das Konterfei des Kaisers abgebildet. Sein Ebenbild. Der hat das Zeug ja prägen lassen, um den Menschen zu signalisieren, das hier ist mein Reich. Hier tanzt alles nach meiner Pfeife und was Wert hat, das bestimme ich. Und Jesus guckt sich das lapidar an und sagt, ja, guckt euch das an, ist der Kaiser drauf. Er gibt dem armen Kerl doch, was ihm gehört. Der muss doch sein kleines zeitlich doch sehr befristetes machtpolitisches Abenteuer irgendwie auch managen. Mit anderen Worten, diese Römer, die sind nicht das Monster, auch wenn die Begegnung mit ihnen im Alltag vermutlich für euch nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Ja, wo ist denn dann das Monster, kann man fragen. Sag ich euch, sagt Jesus, und jetzt wird es echt interessant und darauf müsst ihr mal achten. Jesus ergreift nie eine der Optionen, die seine Gesprächspartner ihm vorschlagen. Die sagen dann irgendwie, sollen wir Steuern zahlen oder sollen wir nicht Steuern zahlen? Sollen wir die Frau steinigen oder nicht? Ja, also es gibt immer solche Entweder-Oder-Situationen. Und Jesus ergreift nie eine von diesen beiden Möglichkeiten. Er spricht immer aus einer anderen Perspektive, aus einer höheren. Und ich habe lange darüber überlegt, woran liegt denn das eigentlich? Und ich glaube, man kann das so vergleichen wie mit unserem Sehen in Dimensionen. Länge, Breite, Höhe. Stellen wir uns vor, wir stehen unter einem Kran und dann wird gerade so ein Ding runtergelassen, was eine runde Standfläche hat. Wir gucken mal von zentral von unten. Dann können wir nicht sagen, ist das jetzt ein Zylinder, ist das ein Kegel, ja, weil wir eben nur nur flächig drauf sehen. Wir müssten sozusagen die Draufsicht haben. Wir müssten von der Seite sehen, um sagen zu können, was ist denn das jetzt eigentlich? Und weil wir das eben nur sehr unzureichend sehen, Gott aber die Draufsicht hat, sieht er manchmal, unser Entweder-Oder ist nicht sein Entweder-Oder. Und darum ist auch so eine Frage, Steuerzahlen oder nicht, in dem Fall nicht das, worauf er antwortet. Er sagt deshalb nämlich was anderes. Er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber, und jetzt kommt sozusagen die Betonung, aber vor allem gebt Gott, was Gott gehört. Es ist die Frage, was ist eigentlich die Entscheidung oder beziehungsweise die Einschätzung, wo eigentlich das Monster liegt. Das Problem liegt in dem Bild vom Kaiser und was da alles dranhängt. Jesus sagt ihnen, wenn ihr an die Kohle denkt und an das Ziel und das Ziel verfolgt, möglichst viele von diesen kleinen Kaiserbildern in eurer Tasche zu sammeln, dann wird euch dieses Bild mehr und mehr prägen. Es wird eure Gedanken binden und schließlich wird es sie verändern. Dann werden die Begleiterscheinungen seines Reiches, also von dem Kaiser, seines Einflussbereichs, euch so aufsaugen, dass ihr euch um das Wesentliche überhaupt nicht mehr kümmern werdet. Was ist wesentlich? Wo sitzt das wirkliche Monster? Das wahre Monster entfaltet sich darin, dass Menschen vergessen, dass sie nicht Ebenbilder des Kaisers oder sonst irgendeines Bildes sind, sondern dass sie Ebenbilder Gottes sind und als diese geschaffen wurden. Und dann stattdessen anderen Bildern hinterherhecheln, wie diesen Kaisermünzen. Wir sind aber geschaffen, um Gott auf dieser Erde zu repräsentieren. Wir sind im Grunde Botschafter seines Reiches. Des Gottes, muss man sich mal klar machen, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Wahrheit. Unser Job ist es, durch unser Tun und unser Reden Menschen jederzeit dessen zu vergewissern, dass sie sich auf dem Territorium dieses wunderbaren Herrschers befinden. Das ist der Job, zu dem Gott uns designt hat. Solange wir da unterwegs sind, sind wir sozusagen im Flow, sind wir gut unterwegs, in unserem bestimmungsmäßigen Betriebszustand. Wenn wir aber aufhören, vor Gott für unsere Mitmenschen da zu sein, dann verfällt in uns das, was wir Sinn nennen. Dann fangen wir an, anderen Bildern nachzuhängen und uns langsam in sie zu verwandeln. Dann werden die Bilder irgendwann stärker als die Realität. Und solche Bilder, die stärker werden als die Realität, die nennen wir Ideologien, wörtlich Bilderlehren. Wir kennen die Irrlichter aus unserer Geschichte, den roten Stern, das Sonnenrad, Hakenkreuz, den Halbmond, die sich als erleuchtet gebenden Sektenführer. Genau da ist das Monster, wo sich nämlich relative, sterbliche Dinge plötzlich absolut setzen, wo sie Anbetung fordern und ihr eigenes Gesetz aufrichten und behaupten, wir sind völlig alternativlos. Und Jesus weiß, es geht in diesen Entscheidungssituationen um viel mehr als um Steuerfragen. Es geht um die Frage des Leitbildes, es geht um deine Vision, es geht um deinen inneren Leitstern. Was ist das innere Bild, dem du nachstrebst und in das du dich sukzessive verwandelst? Was ist dein Zielfoto vom gelungenen Leben? Und ich glaube, das ist es, was Jesus in seinen Jüngern geweckt hat, diese Sehnsucht, nicht länger irgendwelchen unerreichbaren und letztlich auch ja, kaputtmachenden Bildern von einem angeblich besseren Selbst hinterherzulaufen, sondern der zu sein und zu werden, als der wir von unserem Schöpfer ursprünglich gedacht und geschaffen wurden. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist perfekt angelegt. Und wenn du deinen Weg mit Gott gehst, wirst du immer mehr du selbst werden. Es ruckelt sich, glaub mir. Das sagt Jesus. Petrus hat das vermutlich als erster begriffen, wenn Jesus zu seinen Jüngern intern sprach, wenn er sie schulte, lehrte, wie es im Evangelium heißt. Dann hat er gemerkt, all diese Selbstoptimierungsversuche, das Aufbauen von hochglänzenden Social-Media-Avataren seiner selbst, auch dieser Kampfschrei, alles neu, den wir vor 2 Wochen hier gehört haben, all das bringt's nicht. Aber wenn Jesus von dem spricht, wer und wie Gott ist und was er mit uns eigentlich geplant hat, dann ruckelt es sich plötzlich in diesen Jüngern, dann rücken Gott und Mensch ganz nah zusammen, legen sich gleichsam wie so 2 Bilder übereinander und das Ganze ergibt dann dieses eine Bild Jesus. Keiner ist so sehr Mensch wie er und in keinem erkennen wir gleichzeitig so genau, wer Gott ist. Gott und Mensch zusammen, was einst als eine so problematische Beziehung galt, das kommt nun zusammen. Eigentlich müssten der Mensch auf der Erde und Gott im Himmel himmelweit auseinander sein. Aber hier kommen sie zusammen. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Es ruckelt sich. Jesus spricht die besonderen Worte, dass Menschen Gott und sich selbst plötzlich besser erkennen. Kommt immer zusammen. Gotteserkenntnis, Selbsterkenntnis sind Dinge, die sehr, sehr nah beieinander liegen. So ist Gott. Und darin erkenne ich auch, wer ich bin und wer ich vor allen Dingen auch alles nicht bin. Und Petrus bringt das auf den Punkt. Du bist der Messias, du bist der Retter. Ich hatte mich selbst in den verschiedenen Bildern verloren, denen ich nachgejagt bin, aber du hast durch dein Wort mein Chaos geordnet. Dein Licht fiel in meine Dunkelheit. Du bist die Tür aus meinem inneren Gefängnis. Du bist der Ausweg zum Leben aus einer Tretmühle, von der mal der Philosoph Heidegger gesagt hat, dass es ein einziges Vorlaufen zum Tode sei. Du bist der gute Hirte, der Orientierung auf unübersichtlichem Gebiet bietet. Du, sagt Petrus, du hast es für mich geruckelt. Du sprichst die magischen Worte, auf die man bei Marduk immer vergeblich gewartet hatte. Worte, die verwandeln, die wirklich etwas ändern. Du hast Worte des ewigen Lebens, so übersetzt Luther. Ich glaube übrigens, dass wir als Ebenbilder Gottes an dieser Sprachkraft auch durchaus unseren eigenen Anteil haben. Ich hatte ja anfangs daran erinnert, welche Macht beispielsweise elterliche Worte über den weiteren Entwicklungsverlauf eines Kindes haben kann, über die Biografie, positiv wie negativ. Und ich glaube, dass es der Ausübung unserer Repräsentanz als Botschafter des Reiches Gottes entspricht, dass wir in unserem Einflussbereich für das Entstehen von Wahrheitsräumen durchaus eintreten sollten. Nun ist Gott ein Gott der Wahrheit und der Liebe. Das setzt natürlich auch bestimmte Voraussetzungen an die Art und Weise, wie wir die Wahrheit kommunizieren. Nicht? Wir schlagen sie Leuten nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren. Aber Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Und ich nehme im christlichen Bereich da durchaus auch kritisch manchmal wahr, dass wir zwar friedlich und höflich miteinander umgehen, aber manchmal halt auch so ein bisschen friedhöflich. Ja, das heißt, es gäbe durchaus noch andere Wege, Wahrheitsräume füreinander zu eröffnen. Dazu habe ich 3 kurze Gedanken. Ich finde erstens, wir sollten Schluss machen mit dem Prinzip Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das darf man als 8-Jähriger trällern, aber als Erwachsener sollte man einen gewissen Frieden mit der Realität geschlossen haben. Sie zu ignorieren, rächt sich nach meiner Erfahrung. Und deshalb kontern wir jetzt Pippi Langstrumpf mit einem anderen Kinderbuch, mancher kennt es vielleicht, Drachen gibt es doch gar nicht. Handelt von einem kleinen Babydrachen, der unter dem Bett lebt, die Mutter ignoriert ihn regelmäßig und sagt, es gibt gar keine Drachen, aber der Kleine sieht das so und ängstigt sich so ein bisschen. Und immer wenn die Mutter das verleugnet, wird der Drachen ein kleines bisschen größer. Er nimmt dann irgendwann das ganze Zimmer, irgendwann das ganze Haus an und irgendwann geht er mit dem ganzen Haus weg. Ja, und irgendwann platzt dem Junge der Kragen und er sagt, doch Mama, es gibt Drachen. Und in dem Moment wird der Drachen wieder klein. Was will das sagen? Probleme lösen sich nicht, wenn wir sie nicht adressieren oder gar so tun, als wären sie überhaupt nicht da. Dann schwelen sie viel mehr und sie wachsen. Dann weitet das Chaos seinen Bereich aus und verdrängt die geordnete Welt, so wie dieser Drachen irgendwann das Haus verdrängt, in dem er groß wird. Und es braucht dich, den Repräsentanten unseres wahrhaftigen Gottes, um das auszusprechen. Es braucht deinen Mut, wenn es nötig ist, auf diesen Drachen hinzuweisen. So, zweite Anmerkung, sei präzise. Es braucht dein wirksames, authentisches Wort, um die Dinge zu benennen, wie sie sind. Leg all deine Kraft in die präzise Formulierung dessen, was du siehst, was du erkennst. Das erhöht ihre Wirksamkeit. Das merken wir gerade in Beziehungsfragen, nicht? Wenn es da irgendwie Knatsch gibt, dann neigt man dazu, in so global-galaktischen Beschwerden dann sich zu ergehen, du bist immer, du machst immer oder nie machst du und so. Das ist ein Problem, dann weiß der andere nämlich überhaupt nicht, was er ändern soll. Dann wird sich vermutlich auch nichts ändern. Ich finde auch, die Kinder sind da wieder Vorbild, nicht? Wir kennen das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Der Kaiser ist ja nackend, sagt dann irgendwann ein Kind. Ja, das ist präzise auf den Punkt. Jesus macht es genauso bei der Austreibung der Dämonen beispielsweise. Er fragt, wer bist du, wie heißt du, was ist dein Wesen? Und dann sagt er ganz präzise, raus mit dir. Ja, nur benannte Geister fahren aus. Unsere Sprache hat Kraft, wenn wir aus dem Wagen herauskommen und präzise sprechen. Letzter Gedanke, lebe die Wahrheit, von der du wirklich überzeugt bist. Es gibt ja auch die sogenannten Lebenslügen. Menschen sagen und leben nach etwas anderem, als es ihren inneren Überzeugungen eigentlich entspricht. In Diktaturen hat sowas ja Hochkonjunktur. Meine Frau erzählte mir, als sie klein war, haben die Eltern zu Hause hat die Lehrerin in der Schule immer gefragt, wie sieht denn eigentlich die Uhr aus von den Nachrichten, die ihr guckt? Und dann wussten sie, ob sie Westfernsehen gucken. Und dann wurden die Eltern haben ihre Kinder zu Hause gedrillt, haben gesagt, wenn du das und das gefragt wirst, dann antwortest du so. Ja, und da geht natürlich sehr viel Konzentration und Lebenskraft auf Dinge, die die uns nicht so in dem zentralen Maße beschäftigen sollten. Und es ist in der Tat ein Alarmzeichen, wenn Worte nicht mehr dazu dienen, die Wirklichkeit zu beschreiben, sondern sie zu verschleiern, zumal dann eine Lüge bzw. Verschleierung neue Lügen und Verschleierung nach sich zieht, um die Spuren der alten zu verwischen, zu kaschieren. Man verbarrikadiert sich dann sukzessive in einer ja soliden Wirklichkeitsverweigerung, bis einem die Wirklichkeit dann irgendwann mit aller Macht einholt und auf die Füße fällt. Und das Problem, das kennen wir aber auch im Kleinen, da braucht man keine Diktatur für, im persönlichen Bereich. Man redet in einer bestimmten Situation und hört sich gleichsam dabei zu, wie man Dinge sagt, die man selbst nicht so richtig glaubt, wo man weiß, das ist jetzt günstig so zu reden, es wird vielleicht auch von mir erwartet, es beeindruckt Menschen. Aber tief in mir fühle ich hier einen Zwiespalt. Ich merke, da ist eine Stimme, die sagt, glaubst du doch selber nicht, was du gerade sagst. Das ist nicht das, wofür du eigentlich stehen und leben willst. Das sind Phrasen. Oder es sind Dinge, die du vielleicht früher mal gesagt hast oder gedacht hast, wo du aber im Grunde längst drüber hinweg bist. Einsichten, die mir gekommen sind, die sagen, sowas ist heute eigentlich denke ich was anderes. Das geht bis ins Physische rein, so der Solarplexus ist da so unser Signal für, du spürst diese Spaltung und Schwäche da leicht oberhalb deines Bauchnabels. Wie wäre es da, wenn wir mehr auf unser sogenanntes Bauchgefühl hören würden? Wenn wir nur noch Dinge sagen, die wir auch wirklich so meinen, von denen wir so vollkommen überzeugt sind, dass wir dafür mit allem, was wir sind, auch einzustehen bereit sind. Ich glaube, man kann ahnen, welcher Stärke und Überzeugung dann bestimmte Sachen von uns auch vorangebracht würden. Was für ein Energieniveau das mit sich bringen würde, wenn wir nach innen für unsere Ziele und die Sinnhaftigkeit unseres Lebens und nach außen in der Wirksamkeit unserer Rede dann wirklich einen Boost erfahren würden und sich dann auch für andere Menschen was ruckeln könnte. Was nehmen wir heute mit? Denken Sie an die Münze. Sie sind ein Ebenbild Gottes, berufen als sein Repräsentant für die Menschen zu leben und ihnen Orte der Wahrheit und der Liebe zu erschließen. Damit kommt unser eigenes Leben von selbst in Form durch Gottes Geist. Er wirkt, wo Gottes schöpferisches Wort, wo das wirkt, wirksam ist, wo es wirksam ergeht und Orte der Wahrheit und der Liebe erschafft werden. Wie das genau passiert, das ist tatsächlich ein Geheimnis, so wie in der Geschichte, die ich Ihnen zum Schluss jetzt noch erzählen möchte. Das ist lange, lange her, im Orient, da lebte ein Mann, der hatte 3 Söhne. Als der Mann seine letzte Stunde nahen sah, als es ans Sterben ging, da hat er sein Erbe verfügt. Und sein Erstgeborener, dem hat er gesagt, du kriegst die Hälfte. Der Zweite sollte ein Drittel bekommen, der Jüngste ein Neuntel seines Vermögens. Die Söhne sagten, na gut, machten sich an die Teilung des Erbes und das bestand im Wesentlichen aus 17 Kamelen. Nach einigem Hin und Her mussten sie dann feststellen, funktioniert alles nicht, wir kriegen die Aufteilung nicht hin, wir können die Bedingungen unseres Vaters nicht erfüllen. Und wurden sie dann ziemlich traurig und begannen auch miteinander zu streiten, dann kam plötzlich ein Kamel daher, da saß ein Derwisch drauf und der wollte wissen, was los wäre mit ihnen. Sie sagten, ja, wir kriegen das nicht hin mit dem Erbe unseres Vaters. Und der Derwisch überlegte dann einen Moment und sagte, wisst ihr was, ich helfe euch. Ich schenke euch mein Kamel, dann habt ihr 18. Dem ersten Sohn gab er nach dem Willen des Vaters also die Hälfte, das waren 9 Kamele. Der zweite kriegte ein Drittel, das waren 6 Kamele. Und der dritte ein Neuntel, blieben 2 Kamele. So, 9 + 6 + 2 macht 17 Kamele. Sehr schön, sagte der Derwisch, dann bleibt ja ein Kamel übrig. Wenn es euch nichts ausmacht, nehme ich das. Und dann ritt er mit diesen Worten davon und zog seiner Straße fröhlich. Mir bleibt zu sagen, bleiben auch Sie fröhlich, es ruckelt sich. Amen.